Der Finanzminister hat die Faxen dick. Die Spendierhosen an den Beinen der Bundesministerinnen und Minister blähen sich immer mehr auf. Angemeldeter Mehrbedarf im Bundeshaushalt 2024 70 Milliarden Euro. Jetzt will sich Christian Lindner seine Kabinettskolleginnen und Kollegen einzeln vorknöpfen. Die zeigen sich bislang bockbeinig. Motto: Heiliger St. Christian, verschon mein Haus, zünd andere an. Die Aufrüstung der Bundeswehr und soziale Gerechtigkeit stehen besonders im Fokus des Streits. Verteidigung gegen Soziales, wofür geben wir mehr Geld aus? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Marie-Agnes Strack-Zingmann ist bei uns, Mitglied des FDP-Bundesvorstandes und des Vorstandes der FDP-Bundestagsfraktion. Und Sie sind auch Vorsitzende im Verteidigungsausschuss. Anna Lehmann leitet das Parlamentsbüro der Tageszeitung Taz in Berlin. Klaus Ernst, ehemaliger Parteivorsitzender der Partei Die Linke. Sie sind auch Vorsitzender eines Ausschusses im Bundestag, und zwar den für Klimaschutz und Energie. Und schließlich Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels, ebenfalls Berlin. Frau Strack-Zimmermann, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr plus 10 Milliarden Euro jährlich, die der Verteidigungsminister gerne zusätzlich hätte. Sollten wir uns auch angesichts dieser kaputt gesparten Armee auch weiterhin von der Schuldenbremse verabschieden?
Nein, also ich fange mal an mit den 10 Milliarden. Das war eine interne Überlegung im Haus, die dann Füße bekommen hat oder Beine bekommen hat. Wir kennen das, die war schneller draußen, als es den Minister erreichte. Tatsache ist, dass diese 100 Milliarden Sondervermögen, die in der Tat eine Schuld sind, auf den Plan oder eingesetzt worden ist, um die Bundeswehr zu modernisieren. Das ist auch keine gegriffene Zahl, sondern ist das der Bedarf, um sozusagen erstmal Grundsätzliches zu lösen. Zur Wahrheit gehört, dass das auf Dauer definitiv nicht reicht. Und insofern ist das Geld, was wir angesichts der Tragödie in der Ukraine, des russischen Angriffs auf die Ukraine, eben sehen, dass wir in Europa unseren Beitrag auch zu leisten haben, diesen Kontinent, dieses Land zu schützen. Und deswegen machen die 100 Milliarden ausgesprochen Sinn.
Herr Ernst, Sie hätten wahrscheinlich eine andere Verwendung für dieses Geld.
Ja, mit Sicherheit. Das Erste, wogegen ich mich wehre, ist dieses Kaputtsparen der Bundeswehr. Ich habe mir die Zahlen mal rausgesucht. 2012 war der Etat 31,8 Milliarden. Im Jahre 22 war er 50,4. Das sind 58,5% Steigerung in den letzten 10 Jahren. Also gespart wurde da schon mal nicht. Die Begrifflichkeit ist vollkommen daneben. Im Gegensatz dazu der Etat für Arbeits- und Soziales, der ist nur um 27% angestiegen. Also wir haben in den letzten 10 Jahren in die Bundeswehr reingebuttert. Offensichtlich ist das Geld da vertickert worden oder sonst was damit passiert, jedenfalls nicht sinnvoll verwendet, sonst hätte man halt das Problem nicht. Gespart ist da jedenfalls nicht geworden.
Also da muss ich jetzt kurz reagieren, weil es immer eine Frage ist, woher komme ich? Wenn ich 10 Euro habe und brauche 20 Euro, dann brauche ich 100% mehr. Das heißt, der Sozialetat in der Bundesrepublik, der ungefähr bei 166 Milliarden liegt, war konstant hoch. Das ist auch in Ordnung. Insofern ist immer die Frage, wo kommen wir her? Und 2010, darf ich daran erinnern, besser gesagt 4 Jahre später, der erste Angriff Russlands auf den Donbass, Annexion der Krim. Und in dem Moment wurden Mehrausgaben ausgelöst. Sie sind aber objektiv nach wie vor zu wenig.
Herr Kastorf, wegen Pandemie und Überfall auf die Ukraine wurde ja die Schuldenbremse gelockert wegen des hohen Finanzbedarfs. Zumindest wird der Krieg ja noch eine Zeit lang leider zu unserem Alltag gehören. Sollte man diese Ausnahmeregelung für die Schuldenbremse nicht noch beibehalten, damit man nicht noch mehr Sonderhaushalte braucht oder dann irgendwann mal im Bundeshaushalt an der falschen Stelle spart?
Auch wenn es sich jetzt frei demokratisch anhört, also eine Schuldenbremse ist in der Verfassung verankert. Das kann man nicht mal eben so
sagt negieren. Sagt ihr Ausnahme?
Ja, ich weiß. Aber ich finde, man sollte das mit den Ausnahmen nicht übertreiben. Das ist das Erste. Das Zweite ist Prioritäten und Posterioritäten. In der Politik gehört es eben dazu, dass man sagt, das ist mir jetzt wichtig und das andere ist mir weniger wichtig. Und das muss ich dann erklären und dann muss ich entsprechend handeln. Ja, ich glaube, dass die Bundeswehr tatsächlich mehr Geld benötigt. Es gab eine Trendwende Finanzen, eingeleitet von Ursula von der Leyen, von 32,6 auf 50 Milliarden. Das ist also nicht ganz neu, also nicht erst jetzt erfunden. Dennoch wird es nicht reichen und dann muss ich aber trotzdem versuchen, da hat Christian Lindner gar nicht ganz Unrecht, im Haushalt Dinge zu definieren, die wir dann eben mal nicht ausgeben können. Das ist wie zu Hause, wie im wahren, wirklichen Leben. Da machst du die Schublade auf, da ist Geld drin oder nicht. Ja, es ist nicht Luca Pacioli, der Erfinder der doppelten Buchführung. Hier geht es um wirklich viel Geld und es geht um zukünftige Generationen. Und du kannst nicht einfach alles machen. Mhm. Nochmal, du musst dich entscheiden. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn wir uns gegen das Soziale entscheiden würden.
Das stimmt. Frau Lehmann, naja, das passiert ja nicht. Frau Lehmann, der Bundesfinanzminister hat die Ministerien zu einem Streichkonzert verdonnert. Wo hätten wir denn Einsparpotenziale auf der Ausgabenseite? Was fällt besonders ins Auge oder wäre relativ leicht zu realisieren?
Ich sehe ehrlich gesagt wenige. Ich finde, man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Also es geht doch jetzt darum, das eine zu tun und das andere zu lassen. Also klar ist, dass der Überfall auf die Ukraine kein dummer Jungstreich war und dass wir was in unser Verteidigungssystem stecken müssen. Und so schwer mir das als Linker und Pazifistin fällt, ich glaube auch, dass die Bundeswehr mehr Geld braucht. Auf der anderen Seite lebt eben in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut. Und auch da muss was geschehen. Der Kampf gegen Kinderarmut ist genauso wichtig. Und deshalb geht es nicht zu sagen, wir müssen jetzt Prioritäten setzen. Dann muss eben die Kindergrundsicherung geringer ausfallen. Oder wir brauchen für die maroden Schulen eben nur 1 Milliarde statt 2 Milliarden, wie jede Expertin sagt. Sondern man muss gucken, was kann man an Einnahmen, an zusätzlichen Einnahmen generieren. Und da sehe ich zwei Möglichkeiten. Einmal vielleicht doch nochmal an der Schuldenbremse zu drehen, obwohl die steigende Zinslast ja auch suggeriert, dass das nicht billig ist. Und auf der anderen Seite Steuerschlupflöcher schließen oder Steuersätze anheben. Ah,
gut, das sind die beiden Themen, da kommen wir noch drauf garantiert, die sicherlich zu Kontroversen nicht nur in der Bundesregierung oder in der Ampel führen, sondern auch hier gleich im Studio. Aber wenn Sie sagen, es muss irgendwie, man kann nicht so viel einspannen, man muss allen Bedürfnissen nachgehen. Ich zähle mal auf, was in diesen 70 Milliarden angeblich alles drin sein soll, die jetzt als Wünsche der Ministerien da sind. Kindergrundsicherung mit 12 Milliarden, das will die Familienministerin. Der Finanzminister sagt, er hielte es nicht für sinnvoll, mehr Geld zu überweisen an die Kinder. Verkehrsinfrastruktur, mehr Autobahnausbau will die FDP auch. Das 49-Euro-Ticket ist mutmaßlich nicht durchfinanziert. Die Energiepreisbremse im nächsten Winter, kein Mensch weiß, wie viel Geld dafür nötig ist. Die energetische Gebäudesanierung, ein großer Streitfall. Riesige Fördersummen, zumindest in der mittelfristigen Finanzplanung. Bis 2027 schon enthalten, um die geht es ja jetzt gerade auch. Aktienrente, 10 Milliarden im Jahr möchte der Finanzminister einbezahlen, also als Ergänzung zur gesetzlichen Rente. Die Digitalisierung der Schulen, die Pflegereform, Flüchtlingsunterstützung, Vorkehrungen möglicherweise gegen Bankenpleiten. Auch da würde der Staat ja auch eingreifen müssen. Und das Kanzleramt soll erweitert werden um 770 Millionen Euro. Das ist der bisherige Stand. Der Finanzminister sagt allerdings, das sei entbehrlich. Das ist alles nicht so, wenn ich das zusammenzähle, als würden da 70 Milliarden Euro reichen. Also doch Priorisierung.
Man kann doch nicht immer mehr Geld, einfach nur immer mehr Geld ausgeben. Jeder Minister ist aufgerufen innerhalb seines eigenen Verantwortungsbereichs. Nicht? Das sagt die Geschäftsordnung des Bundeskabinetts. Da ist jeder eigenverantwortlich, in seinen Bereich zu gucken, was ist jetzt vordringlich. Also ich finde auch Kindergrundsicherung wichtig. So, da muss man aber gucken, wenn ich das mache, was kann ich dann eher nicht machen? Und jeder Minister, jede Ministerin ist aufgerufen, sich Gedanken darüber zu machen, was stelle ich an die erste und was stelle ich an die letzte Stelle. Gut, da wird sich was finden, ganz sicher. Genau. Das ist das eine. Und das andere ist, was die Kollegin eben genannt hat, ich glaube, diese Geschichte mit Steuererhöhungen, da ist noch was möglich. Also, dass 1% der bundesdeutschen Bevölkerung, das so ungeheuer viel Geld hat und so viel mehr Geld als die anderen hat, da könnte es sein, dass die stärkeren Schultern mehr tragen können als die schwächeren.
Zur Priorisierung würde ich gerne noch einen Satz sagen. Der ist ja vollkommen richtig. Frau Strack-Zimmermann, die NATO gibt im Jahre 2021 1.175 Milliarden Euro jährlich für Rüstung aus. China und Russland zusammen 359 Milliarden. Da muss ich jetzt dreimal so viel Ausgaben in der NATO als wie China und Russland. Versuch. Darf ich das vielleicht mal zu Ende? Finde ich ja ganz interessant.
Ein linker Versuch
ist das gar nicht. Das ist ein Fakt. So. Und wenn man diese Fakten sieht und weiß, dass allein die Bundesrepublik 56 Milliarden ausgibt, das ist also fast so viel wie das große Russland. Und bei dieser Überfinanzierung, warum wir da noch mehr Geld brauchen, warum diese Priorisierung richtig sein soll, die erschließt sich mir überhaupt nicht.
Ich erkläre es Ihnen gerne, lieber Herr Ernst.
Es wird wahrscheinlich nichts nutzen, sondern wenn man bei den Verbänden ist, wo Sie tätig sind,
dann ist es klar, dass Sie natürlich, Aufklärung stehen dass Sie natürlich der dafür,
nein, dafür Herr, sich Herr Ernst, engagieren. Wir sollten jetzt Ihrem Namen alle Ehre machen und ernst bleiben. Das Thema ist ein sehr ist ernstes. Ernst. Nämlich dahingehend, dass nach 1990 alle NATO-Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten radikal das Geld runtergefahren haben aus der Situation heraus. Der Kalte Krieg ist beendet. Wir leben in einem friedlichen Zeitalter und es ist nicht mehr erforderlich, das, was vor 1990 war. Russland, auch China, hat radikal weiter finanziert. Das heißt, wir reden von unterschiedlichen Ebenen. Und um eben auf eine Ebene zu kommen, müssen die anderen jetzt mehr in die Hand nehmen. Aber losgelöst mal von den einzelnen Zahlen. Wir haben heute eine Situation, Herr Ernst, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Auch heute wieder kolportiert wurde, dass es Pläne gibt, Moldau anzugreifen. Wenn Sie nach Rumänien oder Georgien fahren oder in die baltischen Staaten, ist die Gefahr unmittelbar vor der Haustür. Das heißt, wir sind jetzt einer Situation ausgesetzt, wo Europa handeln muss. Und es gibt eine Frage der Abschreckung. Wenn du keinen Krieg willst, rüste dich, dass du nicht angegriffen wirst. Übrigens, die Ukraine ist ein gutes Zeichen dafür, hat ihre Waffen abgegeben an Russland, ja, hat eine Sicherheitsgarantie.
Oder reden wir über den Krieg? Nein, das ist ein anderes Ernst, Thema. Da würde ich auch gerne noch was zu diesem Krieg sagen.
Nein, wir reden über die Finanzen.
Wir reden über die Finanzen.
Also nochmal in Erinnerung.
Nicht bei den Kriegsgeschehen. Das wissen wir alles, ein anderes Thema.
Aber das hängt doch
nicht mit dem zusammen. Wenn wir über Finanzen reden, hätte ich gerne eine Antwort, warum wir dreimal so viel ausgeben müssen wie die anderen. Da haben Sie keine Antwort.
Herr Ernst, wenn Sie in eine Wohnung ziehen, beziehungsweise ein Haus haben, und das Haus wird von außen angegriffen, dann haben Sie ein grundsätzliches Problem. Wenn Sie in der Ukraine sind, dann geht es um das nackte Überleben. Und damit dieses nicht in Europa sich breit macht, dass wir keinen Angriffen ausgesetzt sind, müssen Sie stark sein.
Also eine vierfache Überlegenheit.
Das ist
vierfache Ausgabentätigkeit.
Sie wissen,
dreimal haben wir ja schon. Wie viel? Fünf oder zehn? Wie viel wollen Sie denn?
Ich fahre gerne mit Ihnen in die Ukraine, damit Sie sehen, was da passiert. So, und jetzt kommen wir nochmal auf das Thema zurück. Wir können über die Thematik, wie viel Geld geben wir für was aus, können Sie immer wieder rausholen und sagen, man könnte mit dem Geld, von dem man etwas kauft, in dem Bereich Militär, könnte man mehr Schulen bauen. Diese Rechnung ist so. Nur wenn Sie nicht in Sicherheit leben, stellt sich diese Frage nicht mehr.
Warum brauchen wir dreimal mehr als die anderen? Warum, Frau Strack? Warum brauchen wir viermal mehr? Warum?
Ich habe Ihnen das doch gerade erklärt, weil wir von einem völlig anderen Niveau kommen. Und diese Gefahr, ich empfehle Ihnen wirklich, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, denn ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir geben der Bundeswehr mehr, um am Sozialen zu sparen. Das werden Sie von mir gar nicht hören. Ich habe lange genug Sozialpolitik gemacht. Was Sie aber von mir hören werden, auf beiden Seiten: Wir müssen das Geld in der Bundeswehr anders einsetzen, heißt Strukturen verändern. Es ist nämlich nicht nur eine Frage des Geldes, also Cash, sondern eine Frage, erreicht das überhaupt die Soldatinnen und Soldaten? So wie im Sozialen. Das, was Sie gerade gesagt haben, Sie haben völlig recht. Ein so reiches Land kann sich nicht erlauben, dass jedes fünfte Kind in sozial prekärer Situation lebt. Völlig ausgeschlossen. Heißt, bei diesen 166 Milliarden, was machen wir und wen erreichen wir damit? Gibt es unter Umständen Dinge, die man verändert, auch innerhalb des sozialen Bereiches? Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich diese Bereiche kenne.
Ganz kurz an den Titel erinnern, Verteidigung oder Soziales, wobei Soziales natürlich vieles umfasst. Sie hatten ja gerade gesagt, eigentlich kann man schlecht sagen, das eine tun wir und das andere lassen wir. Trotzdem, wenn man jetzt das zusammenzieht, ich habe ja die ganzen Posten aufgezählt, ist das viel mehr als das, was wir eigentlich ausgeben können und was auch der Finanzminister mitmachen wird. Also was muss jetzt warten, damit eben sowohl die Bundeswehr entsprechend ausgestattet wird, dass es mehr soziale Absicherung für die Schwächsten in der Gesellschaft gibt? Klima- und Energiebereich ist ja auch wichtig. Was muss dann warten? Gibt es da etwas, wo man sagen muss, das sind Dinge, die sollte man zurückstellen, weil einfach kein Geld da ist im Moment oder noch nicht?
Ich könnte jetzt die platte Antwort geben, ja, die Aktienrente halte ich für verzichtbar. Das stimmt auch wirklich. Aber 10 Milliarden Euro für die Aktienrente, damit werden wir keinen ausgeglichenen Haushalt hinkriegen. Auch die 700 Millionen fürs Kanzleramt werden nur einen Bruchteil dazu beitragen. Deshalb wäre mein Petitum zu gucken, nicht, was muss man jetzt zurückstellen. Also man kann den Kampf gegen den Klimawandel nicht zurückstellen. Das ist allen klar, weil der kommt so oder so. Also dem Klima ist das egal.
aber für uns Menschen ist es fatal. Man kann auch nicht sagen, wir sehen sehenden Auges, da wachsen die Kinder halt in Armut auf, Pech gehabt. Wir können auch nicht sagen, die Schulen sind marode, gut, das sind sie seit Jahren, lass mal eben so. Sondern was ich sagen will, nicht handeln ist ja auch teuer. Nicht handeln kostet Geld. Also ich kann natürlich sagen, super, ich habe einen ausgeglichenen Haushalt. Dafür hinterlasse ich kommenden Generationen marode Schulen, kaputte Straßen, fehlendes Schienennetz. Bitte, aber der Haushalt ist konsolidiert. So geht es nicht. Deshalb sage ich, man muss gucken, wie kann man die Einnahmebasis verbreitern. Und da wäre eine Möglichkeit, Steuerschlupflöcher zu schließen. Also ich würde sogar weitergehen und sagen, man kann Steuersätze auch für einen Wohlhabenden teilen. Es gibt ja sogar im Koalitionsvertrag Wege, wie man das tun kann. Und zwar steht da ganz eindeutig der Satz, wir wollen klima- und umweltschädliche Subventionen reduzieren oder abbauen. Abbauen steht dort sogar. Laut Bundesumweltamt gibt es eine Liste, also es hat eine Liste erstellt, Da summieren sich die klima- und umweltschädlichen Subventionen auf 65 Milliarden Euro. Ich finde, die Liste ist sehr breit. Da fällt auch der soziale Wohnungsbau darunter. Man muss sie nicht eins zu eins übernehmen. Aber man kann ja gezielt gucken. Zum Beispiel die unterschiedliche Besteuerung von Diesel und Benzin. Wenn man das auf eine Stufe heben würde, dann wären schon mal 8 Milliarden Euro mehr in der Kasse. Oder die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs. Also diese Liste bietet durchaus Möglichkeiten. Dann Erbschaftssteuer. Also doch Prioritäten setzen. 400 Milliarden Euro, das ist in etwa das, was der Finanzminister im nächsten Jahr ausgeben möchte. Also der Bundeshaushalt, werden als Vermögen vererbt oder verschenkt. Der Staat nimmt sich davon aber nur einen Bruchteil.
Wir sind jetzt aber immer noch bei der Addition von möglichen Ausgleichsmaßnahmen. Die Frage ist, wie die politisch durch- und umzusetzen sind. Denn das, was jetzt aber da zu hören waren ja auch Diskussionsthemen, die gibt es seit Jahren. Und seit Jahren gibt es kein Ergebnis.
Naja. Es sind ja jetzt andere Zeiten. Also die Zeit nagt an den Dingen. Ich meine, jetzt ist wirklich, wir sind in einer Kriegszeit. Wir sind in einer Zeit, in der jetzt der Klimawandel wirklich voll zuschlägt. Also jetzt muss gehandelt werden. Das ist wirklich was anderes. Aber interessant ist, dass Sie eben hingegangen sind, haben dann doch in den Etat reingeguckt und gesagt, da kann man was machen, da kann man was. Genau, das erwarte ich von jedem Ressortverantwortlichen, ob männlich oder weiblich, da reinzuschauen und zu sagen, das und das und das und das wollen wir machen. Das ist ja kein Hexenwerk, sondern das ist Haushaltsarbeit. Das ist eben richtig anstrengend und das kann man niemandem erlassen. Und dass der Finanzminister darauf Wert legt, das verstehe ich nur gut. Also, und im Übrigen 800 Millionen hier und 10 Milliarden da, das summiert sich nachher. Nur mal so. Das ist eben schwieriger, harte. Sage keiner, dass 11 Milliarden, 12 Milliarden kein Geld seien. Okay, wir haben uns vielleicht an andere Summen gewöhnt. Nur trotzdem denke ich, das kann man niemandem erlassen. Aber nochmal, ich möchte auch darauf zurückkommen. Dieses Thema, das Sie eben angeschnitten haben. Wir haben da, sagen wir, anstrengungslos vererbtes Vermögen. Wir haben Menschen, die das 1% in der bundesdeutschen Bevölkerung, die richtig, richtig viel Geld haben. Warum geht man nicht dahin und sagt, pass mal auf, liebe Freunde, wir brauchen eure Hilfe. Das kann man, das ist Politik, Polis, Agora. Du gehst hin und versuchst den Leuten zu erklären, warum in einer besonderen Situation noch besondere Maßnahmen notwendig sind. Und an der Schuldenbremse würde ich schon auch ganz gerne noch festhalten, weil es auch zukünftige Generationen angeht.
Ich würde dann gerne mal einige Stichworte aufnehmen, die jetzt gerade gefallen sind. Also eine Reichensteuer, zumindest eine Steuer für die besonders Reichen, Abbau von Subventionen, Dieselprivileg, Flugbenzinprivileg, Dienstwagenprivileg. Wie gut, dass jemand von der FDP im Studio sitzt. Würden Sie sich zutrauen, dass dem...
Nein, ich bin nicht Bundesfinanzministerin geworden.
Ja, ist klar, aber Sie sind auch im Parteivorstand und im Fraktionsvorstand.
Weil ich da jetzt nicht so fit bin wie andere.
Dem Parteichef ins Gewissen reden, dass er vielleicht auf dem Gebiet nachgeben könnte. Weil das ist ja, die FDP sagt ganz klar, mit uns gibt es keine Steuererhöhung. Und die Steuerermäßigungen oder die Steuerprivilegien für die Themenbereiche, die ich gerade genannt habe, sind mit der FDP
also
nicht
das
zu machen.
Dieses mantraartige Steuererhöhen. Deutschland gehört zu den Ländern, wo mit Abstand die höchsten Steuern bezahlt werden. Das heißt, die Einnahmen des Staates sind da und sie sind sogar erstaunlich gut. Neben Steuererhöhungen, weil die Konjunktur sehr, sehr stabil ist. Übrigens nicht selbstverständlich. Und ich kann nur Christian Lindner unterstützen dahingehend, dass man von den jeweiligen Ressorts Prioritäten erwartet. Die können unterschiedlich sein. Es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass innerhalb der Fraktion bei uns, bei den anderen Parteien, natürlich auch gerungen wird. Jeder hat sein Thema, jeder sagt, das ist besonders wichtig. Sie haben es gerade aufgesetzt, das ist auch individuell, an wo arbeitet man. Deswegen muss man auch selbstkritisch sagen, wir haben diese Summe, wir investieren sie, kommt denn das dabei hinten raus, das Geld, was in die Hand genommen wird? Und ich glaube in allen Bereichen, dass auch ein hoher Schwund ist, dessen gerade bei diesen unglaublichen Zahlen, Sie sagten es gerade, man gewöhnt sich so an 12 Milliarden, als ob es nichts ist.
Oder an 100.
Und übrigens auch das Thema Kanzleramt, auch wenn das nur 800 Millionen Euro sind. Überflüssig wie ein Kopf, dass für einen Vizekanzler eine Wohnung da eingebaut wird für 200 Quadratmeter. Völlig überflüssig einen weiteren Landeplatz. Und die Tatsache ist, es gibt beim Kanzleramt auch Außenstellen, die man dann zusammenziehen will, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Großteil derer machen Homeoffice. Das ist ja das Einzige, was Corona uns Sinnvolles erlassen hat, dass man manche Dinge auch nicht unmittelbar an seinem Schreibtisch, also hier ist mein Schreibtisch, mein Glas, mein Stuhl, sondern dass man flexibel arbeitet. Das heißt, man könnte auch Ministerien, die nicht mehr im Entferntesten so voll ist, sozusagen auch Ministerien zusammenführen. Ich glaube, zur Zeitenwende gehört auch eine intelligente Überlegung, dass man das Geld hat, auch so ausgibt, dass man nicht immer mehr erwartet.
Wollen wir hoffen, dass Robert Habeck dann in eine Null-Emission-Wohnung im Kanzleramt noch einziehen wird?
Na, 200 Quadratmeter, muss man erst mal heizen.
Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen, bitte?
Das ja, aber gerne.
Was halten Sie denn von dem Satz? Die Erbschaftssteuer dient auch dazu, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern.
Das Thema der
Erbschaften. Was halten Sie davon? Finden Sie das gut? Finden Sie schlecht? Finden Sie es kommunistischen Quatsch? Oder was meinen Sie
dazu? Nein, es geht darum, dass Erbschaften gemacht werden, die in der Tat gigantisch sind. Und wir haben, also wenn Sie die davon träumen, dass man immer Steuern erhöht, müssen Sie ja viele erreichen, damit es auch wirkt. Wenn wir sozusagen an diese Spitze gehen, derer, die besonders viel Geld verdienen oder besonders viel Vermögen haben, um es korrekt zu sagen, gibt es bedauerlicherweise auch viele, die das gar nicht mehr in Deutschland haben.
Wissen Sie, wo das steht?
Und das ist natürlich ein Thema, das können Sie nicht erzwingen.
Was ich gerade zitiert habe, ist Bestandteil der Bayerischen Verfassung. In der Bayerischen Verfassung steht, die Erbschaftssteuer dient auch dazu, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Einzelnen zu bringen. Okay. Ist doch wunderschön. Das heißt, wenn man die Bayerische Verfassung ernst nehmen würde, auch Ihre Partei.
Sie meinen, dass wir die jetzt nach Berlin holen?
Die Bayerische Staatsregierung ist, Herr Ernst, die vor allen Dingen das jetzt im Moment blockiert.
Die blockiert es ja klar, aber doch nicht alleine.
Sondern
die Partei, die immer sich dagegen ausspricht, dass man die wirklich was verdienen, die wirklich Einkommen und Vermögen haben in exorbitanter Höhe, dass man die zum Gemeinwesen mit höher beiträgt als vorher. Selbst Kohl hat es mehr gemacht. Da haben wir Einkommensteuersatz, war 10% höher. Und Sie sperren sich gegen alles, dass das gerecht wird.
Nein, wir sperren uns gar nicht, sondern es geht darum, da muss ich jetzt ganz kurz antworten, darum, weil das natürlich so, Sie triggern da etwas, was so auch gar nicht korrekt ist. Erstmal gibt es eine progressive Steuerlast und das ist auch richtig so, das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir es in der Tat mit Leuten zu tun haben, die das Geld gar nicht mehr in Deutschland haben. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ist das moralisch korrekt oder nicht. Aber die Frage wird letztlich sein, dass wir eine hohe Belastung von Steuern haben. Und wenn Sie eine gesunde Konjunktur haben,
Herr Ernst,
jetzt müssen Sie mal ganz kurz das Wasser halten. Wenn Sie derart die Steuern erhöhen, dann wird das passieren, worauf auf der Finanzminister zu Recht hinweist, dann werden die Leute schlichtweg in andere Länder ausweichen. Ich habe das erlebt in Nordrhein-Westfalen, dass Leute nach Belgien gegangen sind, in die Nachbarländer. Und genau das wollen wir ja erreichen, dass Leute auch bereit sind, hier zu investieren, dass sie eben nicht von einem Euro, den sie verdienen, 50 Cent gar nicht mehr sehen.
Also gut, wir sind noch beim Thema. Wir sind noch beim Thema Geld.
Weil wir es halt anders sehen.
Wir sind noch beim Thema Geld einsammeln für die Staatskasse. Andreas Kastorf.
Nein, erstmal möchte ich sagen, dieses immer Steuern erhöhen. Also erstmal bestreite ich, aber leider kann ich es jetzt nicht nachgucken, weil wir hier gemeinsam am Tisch sitzen, dass die Deutschen die höchste Steuer- und Abgabenlast der Welt unter denen hätten. Genau. Nein, es gab schon allein in Europa genügend Staaten, die mehr Steuern und Abgaben erheben als Deutschland. Und die Amerikaner, hat der Ernst nun mal recht, die haben eine ganz andere Vermögenssteuer als wir. Und ich erinnere an Carnegie, der gesagt hat, meine Kinder kriegen gar nichts, Erbschaftssteuer, wir machen das in eine Stiftung und dann sollen die ihr eigenes Geld verdienen. Jetzt tun wir das mal zur Seite, und sagen, es wäre ganz gut, wenn wir, und jetzt kommt's, nicht immer über Steuererhöhungen reden würden, sondern über Finanzgerechtigkeit oder von mir aus Steuergerechtigkeit. Es geht hier um einen Akt der sozialen Gerechtigkeit. Und ich glaube, Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Bundesverfassung und Sozialstaat, den wir hier so haben und das, was wir hier als soziales Gemeinwesen kennen, das könnte man damit in Übereinstimmung bringen, wenn ich das Wording schon alleine verändere. Nicht nur die Taten beeindrucken die Menschen, auch die Worte über die Taten. Und wenn wir immer nur von Steuererhöhungen reden, dann sagen die Leute, um Gottes Willen, das will kein Mensch. Aber wenn ich sage, pass mal auf, es wäre ganz gut, wenn wir gerechter wären. Letzter Punkt. Man kann auch manchmal Abgaben erheben, zweckgebundene Abgaben und sagen, pass mal auf, wir machen jetzt für diesen Zweck, für Bildung, für irgendwas, machen wir eine Abgabe. Das ist was anderes, als wenn ich eine dauerhaft zu erhebende Steuer einführe. Machen wir eine Abgabe, gut. Und ich bin sicher, dass man, wenn man das dem geneigten Publikum gut erklärt, dass die sagen, ja, na gut, dann werden wir halt dafür in die Tasche greifen.
Dann ist ja die Frage, ob der Bundesfinanzminister das dem geneigten Publikum auch so erklären will. Frau Lehmann, vielleicht ganz kurz die politische Bewertung des Ganzen. Kann denn die FDP ewig auf ihre derzeit prekäre Lage aufgrund der Wahlergebnisse hinweisen mit dem Subtext? Also, und deswegen können wir da nicht nachgeben, weil sonst gehen wir bei der nächsten Bundestagswahl unter.
Schade, so, da hätte ich jetzt keinen drauf geantwortet.
Können Sie gleich machen.
Schöne Reihe nach.
Sie können gerne einschätzen, ob meine Aussage stimmt oder nicht, Frau Strack-Zimmermann. Und also meine These wäre, die FDP hat derzeit kaum Inhalte, mit denen sie glänzen kann. Also beharrt sie auf Mitteln, mit denen sie eigentlich mal zum Erfolg kommen wollte. Beispiel Schuldenbremse. Die Schuldenbremse, dass die Schuldenbremse jetzt wieder gilt, feiert Herr Lindner als seinen Erfolg. Aber die Schuldenbremse ist ja kein Selbstzweck. Die Schuldenbremse soll einen ausgeglichenen Haushalt sichern und soll auch künftigen Generationen sichern, dass sie nicht in Schulden ersticken. Aber auf der anderen Seite, wie ich es ja schon gesagt habe, künftige Generationen freuen sich nicht nur über einen ausgeglichenen Haushalt. Die freuen sich auch darüber, dass die Schulen saniert sind, dass die Straßen nicht marode sind und dass vielleicht der Klimawandel doch irgendwie gestoppt werden kann. Und wenn Sie sagen, wir können jetzt leider nicht an die Ausgaben, an die Einnahmenseite ran. Wir sind ja schon ein Hochsteuerland. Deshalb müssen wir jetzt priorisieren. Dann widersprechen Sie doch Ihre Aussage, man darf Verteidigung und Soziales nicht gegeneinander ausspielen. Dann wird es ja gegeneinander ausgespielt. Um da rauszukommen aus dem Dilemma, muss man eben die Einnahmebasis verbreitern. Und da gilt es doch zu gucken, was sind Investitionen? Und Investitionen finanziert man am besten über Kredite. Und da lohnt es sich dann vielleicht doch nochmal über so eine Art Sondervermögen, also Sonderschuldentopf nachzudenken. Und was sind konsumtive Ausgaben? Und wenn es um konsumtive Ausgaben geht, dann würde ich sagen, gucken, wo kann man Steuerschlupflöcher schließen. Und der Koalitionsvertrag bietet Ihnen ja da schon eine Handhabe. Ich verstehe gar nicht, warum Ihre Partei da immer bei jeder Steuersubvention sagt, Sie sagen doch selber, Steuersubventionen, das sind marktverzerrende Elemente, die müssen weg. Okay, gut, dann gehen wir doch mal ran. Wieso sagen Sie dann immer, nee, Dienstwagenprivileg geht nicht, Diesel, nee, geht auch nicht, Kerosin, ach, auch nicht. Wo geht's denn?
Also Sie greifen jetzt immer so einzelne Themen raus, auf die ich jetzt nicht einzeln eingehe.
Es geht darum, FDP so sein muss, wie sie ist.
Es geht nur um Ihnen das zu sagen, dass, naja, die Linke ist jetzt auch nicht gerade ganz oben.
Jetzt kommt das Thema, da kommen wir gleich drauf. Wir können ganz unbesorgt sein, da kommen wir gleich drauf.
Man sollte die Wacken nicht so aufblasen, wenn es einem nicht gut geht.
Vorsicht, die FDP geht es auch nicht so gut.
Nein, das wollte ich ja gerade beantworten. Deswegen nur, wenn Herr Ernst darauf reagiert, muss ich natürlich dann doch ein bisschen
ernst sein. Sie sind auf jeden Fall am unteren Ende benachbart.
Also Sie haben mich ja angesprochen. Ja, dann, so. Ich glaube, dass es sich auszahlt, weil Sie gerade sagten, wenn man in den Umfragen nicht gut dasteht, wenn man also auch ringen muss um Wählerinnen und Wähler, dass es sich gerade auszahlt, auch seinen Kurs beizubehalten. Und wenn wir über den Haushalt sprechen, nochmal, das Thema Schuldenbremse, die wurde ja nicht, da haben Sie recht, Ihrer selbst wegen eingeführt. Was glauben Sie, wenn es keine Schuldenbremse gäbe? Das, was Sie gerade vorgetragen haben. Was glauben Sie, was in den einzelnen Fraktionen, Ministerien los wäre? Da würde das Geld rausgeblasen. Gedruckt. Und zwar volle Kante, weil jeder sagt, hier noch und hier noch. Und das geht nicht. Ich finde, ein Finanzminister ist auch gewählt worden, wurde auch ernannt worden dafür, dass er darauf achtet, dass das Geld nicht mit vollen Händen aus dem Fenster geschmissen wird, losgelöst von denen, die es bezahlen. Und ich finde, es ist keine Zumutung, wenn ein Finanzminister an die Ressorts geht und sagt, schaut mal, macht mal ganz konkrete Vorschläge. Und wenn die konkreten Vorschläge kommen und die sind sinnstiftend, sind wir die Letzten, die das nicht mitmachen. Aber was nicht geht, ist dieses völlige... Wissen Sie, ich komme aus der Kommunalpolitik. Ich habe das alles erlebt. Wir haben mal die Stadt Düsseldorf entschuldet. Null Schulden. Trotzdem investiert. Heute hat sie wieder Schulden, weil schlichtweg die FDP nicht mehr dabei ist. Ich weiß, dass Sie das... Es ist so. Es ist so. Ich kann Ihnen das... Ich kann, ja, Sie werden lachen, dass die Wahrheit tut weh. Nein, ich sage Ihnen auch warum. Weil in dem Moment wurde eben wieder, das hat auch was mit Wahlen zu tun, übrigens selbstkritisch an der Stelle gesagt, wir haben auch in dem Koalitionsvertrag auch Dinge reingeschrieben, die Geld kosten. So, und jetzt kommt der Augenblick, und das kann ich Ihnen auch nicht verschonen.
Warum gehen Sie nie auf das Kernproblem
ein?
Jetzt
erzählen Sie, was in Düsseldorf ist. Weil ich Ihnen gesagt habe, es gibt Städte, die haben sich entschuldet und sind bei anderen Konstellationen nicht, haben sie Schulden, weil sie genau diese Schuldenbremse auflösen. Das ist einfach Holland in Not. Und wenn Sie mir noch einen Satz erlauben, und das werde ich hier auch die restlichen Minuten sagen. Wir sind angetreten in einer Bundesregierung, und 80 Tage später hat Russland die Ukraine angegriffen.
Ach, schon wieder.
Mit allen.
Aber das wissen wir doch alle, allen,
Frau Stolz. Aber das ist hochrelevant, weil das Geld, was wir heute in die Hand nehmen, die Debatte über Sicherheit in Europa, ist von existenzieller Bedeutung.
Darf ich eine Frage stellen?
Ernst, mit Sozialem ist nichts mehr los, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist.
Sie haben ja nicht nur das Finanzministerium als FDP. Sie haben ja zum Beispiel auch das Verkehrsministerium und Sie haben auch das Bildungsministerium und das Justizministerium, was auch für Digitalisierung zuständig ist. Digitalisierung, Chancengerechtigkeit, Bildungschancen, das stand alles auf Ihren Wahlplakaten. Ja. Dafür haben Sie die Leute gewählt. Ja. Aber da passiert gar nichts. Sie blockieren sich quasi selbst.
Wenn Sie das noch ganz kurz machen, weil ich würde nämlich gerne noch einen anderen Aspekt ansprechen.
Ja. Bitte. Da muss ich Ihnen antworten. Ich nehme jetzt nur mal Verkehr und Digitalisierung. Wenn Sie den ganzen Verkehrsbereich nehmen, und das kann ich, jetzt sitzt keiner hier von der CDU-CSU, 16 Jahre hat die CSU
versaut. Aber das wissen wir
sorry.
Doch alle. Warum, das wissen Sie. Warum machen Sie das nie konkret?
Weil,
warum
Entschuldigung,
Sie mal aus?
Jetzt ist weil, 16 ich kann, Jahre, okay, ich mache es konkret ernst. Ja, Deutsche Bahn, ja. 16 Jahre nicht investiert. Jetzt kommen die ganzen Baustellen, die Leute sagen, Mist, alles verspätet. Weil jetzt erstmal durch diese Zeit der Baustellen gegangen werden muss, bevor der Laden wieder läuft. Das heißt, Herr Wissing, das ist ja schon ein Held, sich überhaupt so ein Ministerium anzutun, muss den ganzen Kram aufräumen, der 16 Jahre nicht passiert ist. Ich bin ein großer Freund des öffentlichen und Fernverkehrs. Ich benutze sehr viel die Bahn. Und ich kann nur sagen, dass wir jetzt aufräumen, übrigens auch bei der Bundeswehr, was Angela Merkel und ihre Crew uns vor die Tür gelegt hat.
Praktisch merkt man da noch gar nichts.
Machen einen Vorschlag. Wir machen eine kleine
die Baustellen. Ich sitze ja
immer. Kleinen Vorschlag. Wir machen eine ganz kurze Entspannungspause und beschäftigen uns mit der Partei Die Linke, weil Sie haben ja den leichtesten Part hier. Herr Ernst, Sie können alles Mögliche fordern. Sie müssen es nie umsetzen. Sie werden absehbar nicht in politische Verantwortung kommen. Das ist natürlich der leichteste Part in der Opposition. Das, was Sie hier sagen, in allen Ehren, aber das liegt ja auch ja an der Positionierung Ihrer Partei, die um ihre Existenz kämpft. Offensichtlich sind Ihre Vorstellungen von Politik eben nicht nur nicht mehrheitsfähig, sondern krebsen sozusagen am Rand des Existenzminimums der Partei entlang.
Ich glaube, das Problem ist, dass die Meinungsvielfalt in unserer Partei so groß ist, dass keiner mehr so richtig weiß.
Für Sie werden mit Sarah Wagenknecht die neue Partei dann gründen.
Das wird sich finden. Momentan ist jedenfalls keine konkrete Parteibildung so weit, dass man sagen könnte, das ist so. Aber es kann ja durchaus passieren. Aber nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, die Ursache ist darin zu finden, dass wir keine konkrete, eindeutige Position mehr haben. Ein Teil meiner Partei ist der Auffassung, dass man tatsächlich auch Waffen liefern muss. Ein anderer Teil, zu dem ich auch gehöre, ist der Auffassung, das ist falsch. Und deshalb ist natürlich das Profil sehr schwierig. Was wir allerdings nicht machen, da muss ich jetzt mehr auf die FDP kommen.
Nicht ablecken, Herr Ernst, jetzt sind Sie dran. Meine Grillparty ist vorbei,
Sie sind dran. Sie wissen doch noch gar nicht, was ich sagen will. Wir schwindeln nicht. Denn Schwindeln besteht darin, und da muss ich noch mal ganz kurz aufs vorherige Thema kommen.
Ernst,
wenn ich 100 Milliarden Schulden mache und sage, das ist Vermögen. Ich mache das
künftig.
Ich
gesagt, das ist eine Schuld.
Ich gehe zu meiner Bank.
Ich frage, Herr Ansmeier, wie können Sie Mehrheiten von Ihrer Position überzeugen?
Ich gehe zu meiner Bank und sage, ich habe mal 100 Millionen, ich möchte mal ein Vermögen. Und dann sagen die, das sind aber Schulden. So, aber wie kriegen wir das wieder hin? Wir kriegen das wieder hin. Möglicherweise in anderen Formationen. Die wäre, glaube ich, notwendig für dieses Land, dass wir eine linke, starke linke Partei haben. Mit einer klaren linken Perspektive. Dazu gehört für mich dazu eindeutige Positionierung zur Friedenspolitik, keine Waffenlieferungen.
Blinken,
da gehört dazu, naja, also ihr blinkt ja in alle Richtungen. Ne? Bei ihr seid ja Lichtorgel.
Aber wir sind nicht, wir machen keine Demonstrationen mit Rechten zusammen.
Dieses Thema ist alles gegeben. Entspannungspause beendet. Ja. Wir kriegen jetzt wieder die Kurve. Wir kriegen wieder die Kurve zurück zum Thema. Wir versuchen die Kurve zum Thema zurückzukriegen und benutzen dazu die Hilfestellung von Stefan Andreas Castro.
Dankeschön. Ja, also, dass Sie denken, dass die Grillparty vorbei ist, das finde ich auch witzig. Nochmal, was ist Politik? Ich versuche den Menschen zu erklären, wofür ich bin und dann sie davon zu überzeugen, mir zu folgen. Die FDP hat es unterlassen, den Menschen klarzumachen, die sie wählen sollen. Da wollen wir auch mal einen Augenblick noch bleiben, dass sich die Zeiten so geändert haben, wie sie es gesagt haben. Das heißt, auch der Finanzminister und Parteivorsitzende wird ein gewisses Maß an neuer Flexibilität aufbringen müssen. Das heißt, er kann nicht einfach an dem einmal Vereinbarten festhalten. Das war übrigens Brezhnev. Die strikte Einhaltung ist einmal vereinbart. Das ist eine Doktrin. Falsch. Wir haben jetzt lauter Flexibilität nötig. Das heißt, das gilt auch für den Haushalt. Das gilt eben auch für das, was wir hier schon erarbeitet haben.
Aber im Rahmen des Haushaltes.
Augenblick, ja, natürlich, ja, im Rahmen des Sondervermögens. Sondervermögen ist sehr schön. Nein, das heißt, Flexibilität heißt, liebe Leute, wir müssen uns wirklich neue Instrumente überlegen, weil all das, was die Kollegin Strack-Zimmermann gesagt hat, richtig ist. Wir müssen die Sicherheit ausbauen, wir müssen Klima und anderes machen. Und deswegen können wir nicht einfach an dem festhalten, was wir mal aufgeschrieben haben. Der Koalitionsvertrag in allen Ehren ist nur in seiner Grundstruktur noch zu halten. Der Rest ist jetzt... Nur noch in der Grundstruktur, wir wollen das Gute in dieser Welt. Das Problem ist nur, es geht jetzt um das Konkrete. Wie sagte Angela Merkel, dass die Wahrheit ist konkret genossen. Das geht natürlich auch für die Linke. Also, das heißt, die FDP muss sich jetzt auch bewegen. Und zwar möglicherweise tatsächlich in die Richtung, die wir jetzt schon 5-mal angesprochen haben, nämlich, wie kriege ich mehr Einnahmen und wie kann ich sie besser verteilen und wie kann ich das dann auch noch im Rahmen der Schuldenbremse, die man nicht aufgeben muss, wie kann ich das erhalten? Da alles zusammen, dass ich glaube sogar, dass diese Verwürfelung des Balls gelingen kann. Ich glaube, dass das gelingen kann. Jeder tut seinen Teil dazu. Und die FDP sagt, pass mal auf, Leute, liebe Wählerinnen und Wähler, wir wollen euch nicht vorgaukeln, dass alles wieder so wird, wie es mal war.
Die ganz Frage gewiss nicht.
Wenn ich das kurz sagen darf, das ist übrigens bei der Frage der Energie, dass Energie in Zukunft teurer wird. Mhm. Das wird laut und deutlich artikuliert, dass wir nie wieder so günstige Energie haben, wie wir hatten, weil wir uns in die Abhängigkeit eben von Russland begeben haben. Nee, Deutlich drüber gesprochen und ich bin übrigens bei Ihnen, dass man, das ist übrigens auch meine Aufgabe, ich bin ja in einem Bereich unterwegs, der nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, der auch unangenehm, weil er hart ist, weil es um Frieden geht und Krieg geht, also wirklich ein hartes Thema ist, den Menschen zu erklären, was passiert da gerade und wie reagieren wir darauf. Und da bin ich bei Ihnen. Diese Ehrlichkeit gehört dazu, weil eben ein Koalitionsvertrag unter völlig anderen Gesichtspunkten geschlossen worden ist. Nämlich das Soziale, das Ökologische, das Wirtschaftliche zusammenzubringen. Und angesichts dieser großen Krise, und machen wir uns nichts vor, es ist ein großes Sicherheitsproblem, was wir haben, ist vieles verschoben worden.
Wir biegen jetzt schon auf die Zielgerade der Sendung ein. Frau Lehmann, auch wenn die Ampel die Brezhnev-Doktrin nicht anwendet, von der Herr Castorf gerade gesprochen hat, reibt sie sich in diesem Verteilungskampf auf?
Naja, also ich glaube erstmal grundsätzlich, die Ampel wird halten. Streit gehört dazu. Ich finde, er könnte produktiver geführt werden. Also wie gesagt, die FDP hat nicht nur das Finanzministerium, es gibt auch noch andere Ministerien und da könnte man durchaus was machen. Man könnte sich vielleicht auch mal überlegen, wo will man denn eigentlich hin? was braucht es denn in der Bildung, was braucht es in der Digitalisierung, als immer nur zu sagen, wir brauchen schlankere Strukturen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einseitig. Auf der anderen Seite...
Also in meinem Bereich ist das
großer... Und vielleicht noch ein Wort zur Linkspartei, also an den unklaren Botschaften. Da ist ja die von Ihnen verehrte Sarah Wagenknecht nun auch, selbst mit Schuld wurde ja schon darauf hingewiesen, man kann doch nicht zu einer Friedensdemo einladen und ausdrücklich sagen, kommt, egal ob von Rechts- oder Linksparteibuch, ist uns egal. Also das trägt doch zur Verunklarung nun dezidiert bei. Und ich würde sagen, die Linkspartei muss da einen klaren Kurs fahren.
Ja, den haben wir. Also den haben wir wirklich. Mir braucht keiner erzählen, was Antifaschismus ist. Tut mir leid, aber mit 15, 16 Jahren war ich mit Leuten, die im KZ waren, und habe gemeinsam Schulungen durchgeführt. Also ja. Vorsicht, dünnes Eis. Ich kann nur sagen, das, was da versucht wird, ist, dass wir alle die nicht dem Mainstream dieser Kriegsrhetorik folgen wollen und dem, was sie entgegensetzen, die für Friedensverhandlungen sind, die Frau Strack ablehnt.
Manchmal frage ich mich, wie Sie als Gewerkschafter überhaupt erfolgreich sein können. Sind Sie auch in Verhandlungen mit den Arbeitgebern gegangen und sagen, bloß nicht drohen,
jetzt das Ganze
kein Arbeitskampf,
kein Streik, in ein rechtes Eck zu
drücken. Einfach nur verhandeln.
Und ich
nochmal,
das wird nicht gelingen. Sie können nicht alle die, die da auf der Demo waren, da waren vielleicht 10, 20, die konntest du gar nicht verhindern.
Muss ich nochmal nachfragen, sind wir es, die Linke ins rechte Eck drängen? Oder sind das die Äußerungen der Linken, die Parallelität zur Äußerung der AfD zeigen?
Das sind natürlich auch, das sind vor allem aus der politischen Szene, es sind aber auch die Journalier. Selbst der frühere Initiativchef der Süddeutschen Zeitung hat geschrieben, nicht alles, was in dieser Meinung geäußert wird, ist erstens pro Russland. Erster wichtiger Punkt. Das wird ja auch gern behauptet, alle sind Russlandversteher und Putin-Freunde. Und das Zweite ist...
Eine Friedensdemo ohne eine ukrainische Fahne. Das ist schon cool.
Ihr habt doch die Blusen am 8. Ja. Aber nochmal, ich will nochmal sagen, das, was da passiert ist, dass versucht wird, die Friedensbewegung in eine rechte Ecke zu treiben. Das ist der Punkt. Und das wird nicht gelingen in diesem Land.
Das würde ich euch sagen. Wir versuchen jetzt nochmal das Thema. Es geht um, wofür wir am meisten oder am besten viel Geld und für was anderes weniger Geld ausgeben. Nochmal zurückkommen, Herr Kastorf, scheitern denn die Ziele der Fortschrittskoalition? Ist gleich Koalitionsvertrag am Geld letztendlich?
Nö. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass, wie schon gesagt worden ist in dieser Runde, also erstmal, es ist kein Gesang für eine Harmonie. Politik ist Streit und der kann konstruktiv sein. Ich finde, dass die sich ruhig mal wie die Kesselflicker um die Zukunft streiten können. Vielleicht sollten sie es nicht immer und überall der Öffentlichkeit mitteilen. Contre-coeur sage ich, ich erlebe also das ganz gerne. Mich würde freuen, wenn es konstruktiver Streit wäre, wo man sagt, pass mal auf, jetzt ringen wir darum und wir bewegen uns alle. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das wird am Geld nicht scheitern. Das ist so wie in Berlin. Am Ende wird es mehr Geld geben. Wie auch immer, da wird man irgendeinen Topf finden. Oder ich empfehle Einzelplan 60, allgemeine Finanzverwaltung im Bundeshaushalt. Da gucken wir mal rein, da plötzlich finden sich Milliarden da drin. Die werden dann, ist schon interessant.
Der Einzelplan 60.
So, also heißt, ich glaube nicht, dass sie sich darüber zerstreiten. Es ist nur so, der Weg, der für die Zukunft beschritten werden muss, der ist davon unabhängig. Du musst schon, unabhängig jetzt vom Geld, das du fürs nächste oder fürs übernächste Jahr ausgeben willst, musst du schon wissen, was soll am Ende stehen. Das ist Strategie. Res pice finem. Was soll am Ende stehen? Was wollen wir erreichen?
Aber das sieht man ja noch nicht. Wird der Kanzler vielleicht doch auf den Tisch hauen müssen? Stichwort Richtlinienkompetenz, Machtwort.
Ich finde, er könnte ein bisschen mehr inhaltliche Führung zeigen, also wo jetzt konsolidiert und wo geklotzt werden soll. Also sich nur vornehm zurückzuhalten und zu sagen, Grüne und FDP, fächtet ihr das mal untereinander aus, ist ein bisschen billig. Also die FDP und immer nur auf die FDP zu zeigen und sagen, die blockieren alles. Also ich finde, der Kanzler könnte tatsächlich mal ein bisschen mehr Führung.
Ich glaube, der wird das so machen wie bei unserem Sondervermögen. Am Ende wird er mit niemandem reden und wird ihnen dann sagen, pass mal auf, so machen wir es jetzt. Das war ja so, die Grünen wussten nichts,
der FDP wusste nichts. Finanzminister erkennt ja den harten Job.
Er kennt das, den Job. Und ich meine, er versteckt sich da auch ein bisschen hinter Herrn Lindner, würde ich sagen.
Es ist wirklich höchst bedauerlich, dass wir schon am Ende dieser Sendung sind. Würde ich gerne weitermachen. Wir sind auf 44 Minuten und 30 Sekunden beschränkt. Ich bedanke mich bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bei Anna Lehmann, bei Klaus Ernst und bei Stefan Andreas Kastorf. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Die nächste Phoenix-Gesprächssendung, die ist am Sonntag um 12 Uhr, der internationale Frühschoppen. Das Thema Waffen, NATO, Diplomatie. Welche Strategie führt zum Frieden? Da haben wir heute schon begonnen zu diskutieren. Das können dann die Kolleginnen und Kollegen am Sonntag weiterführen. Moderiert wird die Sendung von Anke Plättner. Aktuelles bei Phoenix, jetzt bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Thema unter anderem der Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu heute in Berlin. Bleiben Sie bei uns.